Herzlich willkommen zu Geld und Alltag. Ich bin Martin und wie immer ist Nina bei mir, die für euch alle Fragen stellt, die man sich beim Frühstück auch stellen würde.
Genau, und heute habe ich schon ein paar Fragezeichen im Kopf, allein von der Themenliste. Steuern, Zinsen, Wohngeld, da ist ja einiges dabei.
Stimmt, wir starten direkt mit einem Klassiker, der aber viele immer noch verunsichert. Es geht um ETFs und um die Steuer. Ein Experte vom VZ-Vermögenszentrum sagt, viele Anleger wüssten gar nicht genau, wie ihre ETFs eigentlich besteuert werden.
Moment, ich dachte, auf Fonds zahlt man einfach die Abgeltungssteuer und fertig. Ist es nicht so einfach?
Fast, aber es kommt auf Details an. Ist der ETF thesaurierend, also legt er Erträge automatisch wieder an oder ausschüttend? Bildet er den Index physisch ab oder synthetisch über ein Tauschgeschäft? Und wo sitzt die Fondsgesellschaft steuerlich? Das alles kann die tatsächliche Belastung verändern.
Also nicht jeder ETF wird am Ende gleich besteuert, obwohl er den gleichen Index abbildet.
Genau das ist der Punkt. Wichtig ist, das ist kein Aufruf, jetzt den ETF zu wechseln. Aber wer unsicher ist, kann sich die steuerlichen Basisinformationen seines Fonds anschauen, die Anbieter meist veröffentlichen müssen.
Klingt nach Kleingedrucktem, das sich lohnt, einmal zu lesen.
Genau. Kommen wir zu einem größeren politischen Thema. Das IFO-Institut und Forscher der Stanford University warnen davor, dass Sparmaßnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung Kosten einfach nur verschieben könnten.
Verschieben wohin?
In die Pflegeversicherung, in die Rentenversicherung, in die Arbeitslosenversicherung oder direkt zu den Haushalten selbst. Wenn zum Beispiel eine Behandlung gestrichen oder erschwert wird, kann das langfristig die Erwerbsfähigkeit von Menschen beeinträchtigen.
Das heißt, kurzfristig spart die Krankenkasse, aber später zahlt vielleicht die Rentenkasse drauf, weil jemand früher aus dem Job ausscheidet?
Genau dieses Risiko beschreiben die Forscher. Sie schlagen deshalb eine Art Sozialstaatsrechnung vor, die Reformen nicht nur kassenintern bewertet, sondern über alle Sozialversicherungszweige hinweg.
Für uns als Verbraucher heißt das wohl vor allem, aufmerksam zu bleiben, wenn über Leistungskürzungen diskutiert wird. Weil es am Ende komplizierter ist als nur ein Kassenposten.
Richtig. Und es betrifft im Zweifel jeden, der beitragspflichtig ist oder in absehbarer Zeit selbst Leistungen braucht. Wechseln wir zu einem ganz konkreten Alltagsthema, den Festgeldzinsen. Finanztipp hat aufgeschlüsselt, wie die Besteuerung dort funktioniert.
Da ist doch die Abgeltungssteuer 25%, oder?
Genau, plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Aber es gibt den Sparerpauschbetrag. 1.000 Euro pro Person im Jahr bleiben steuerfrei, bei Paaren sind es 2.000 Euro.
Und wie merkt sich das die Bank, dass ich unter diesem Freibetrag bleibe?
Über den sogenannten Freistellungsauftrag. Den richtet man bei seiner deutschen Bank ein, dann führt sie automatisch keine Steuer ab, solange man innerhalb des Freibetrags bleibt. Läuft das Geld aber bei einer ausländischen Bank, sieht es anders aus.
Weil die Bank im Ausland gar nichts automatisch ans deutsche Finanzamt meldet?
Genau, dann muss man die Zinsen selbst in der Steuererklärung angeben, in der sogenannten Anlage KAP. Und manche Länder, wie Österreich, erheben zusätzlich eine Quellensteuer, die man sich mit einem Formular oft zurückholen kann.
Das klingt nach Papierkram, aber offenbar lohnt sich der manchmal.
Vor allem für Menschen mit niedrigem persönlichen Steuersatz. Über die sogenannte günstiger Prüfung kann eine freiwillige Steuererklärung dazu führen, dass man zu viel gezahlte Steuer zurückbekommt. Aber das hängt wirklich von der individuellen Situation ab. Da würde ich niemandem pauschal etwas empfehlen.
Verstehe. Gibt es dazu auch ein konkretes Beispiel, wo man beim Festgeld genauer hinschauen sollte?
Passt gut, denn Finanztipp hat sich auch das Festgeldangebot der Credit Plus Bank angeschaut. Da gibt es Laufzeiten von 3 bis 84 Monaten mit Zinsen zwischen 2,2 und 2,6%.
Das klingt erstmal ordentlich. Wo liegt der Haken?
Finanztipp empfiehlt, nicht länger als 36 Monate zu binden, weil sich die Zinslandschaft ja ändern kann. Und es gibt einen praktischen Punkt. Man muss spätestens 3 Werktage vor Ablauf der Laufzeit aktiv kündigen, sonst verlängert sich das Konto automatisch.
Oh, Das ist so eine Falle, in die man leicht tappt, wenn man den Termin einfach verpasst.
Genau. Und dazu kommt, die Bank bietet keinen Online-Zugang zum Konto. Man muss also postalisch oder telefonisch kündigen, was man im Kalender vormerken sollte. Die Einlage selbst ist aber über die gesetzliche Einlagensicherung und einen zusätzlichen Fonds des Bankenverbandes geschützt.
Also, das Geld ist sicher, aber man muss selbst wach bleiben, was die Fristen angeht.
Exakt. Nächstes Thema, etwas Psychologisches. Passives Einkommen. Der Wunsch danach löst laut Psychologen schon beim Gedanken daran Glücksgefühle aus, weil er Sicherheit und Freiheit verspricht.
Klingt fast zu schön. Oder ist da wirklich was dran?
Es gibt tatsächlich Instrumente, mit denen sich ein regelmäßiger Geldfluss aufbauen lässt. Etwa Anleihen, Dividendenaktien oder ausschüttende Fonds und ETFs. Aber der Artikel betont, das erfordert zunächst Aufwand und fundiertes Wissen. Es ist kein Selbstläufer.
Also eher das Gegenteil von den Versprechen, die man manchmal in sozialen Medien sieht, wo es klingt, als würde Geld einfach von selbst kommen.
Genau, und das ist der wichtige Unterschied. Passives Einkommen heißt nicht null Aufwand, sondern eher, dass die laufende Arbeit nach dem Aufbau geringer ist. Wie genau das für die eigene Situation aussieht, hängt stark von persönlichen Zielen und der Risikobereitschaft ab.
Das ist dann wohl auch wieder nichts, was man pauschal empfehlen kann.
Richtig. Individuelle Beratung ist da sinnvoller als allgemeine Tipps. Zum Schluss noch ein Thema, das direkt beim Portemonnaie ansetzt. Wohngeld für das Jahr 2026.
Das betrifft ja Mieter, aber auch Eigentümer, richtig?
Genau. Beide können einen Zuschuss zu den Wohnkosten bekommen, wenn das Einkommen gering ist. Im Schnitt sind das rund 300 Euro im Monat. Die Höhe hängt von Haushaltsgröße, Einkommen und der regionalen Mietstufe ab.
Wer bekommt das denn nicht?
Bürgergeld- oder Grundsicherungsempfänger haben keinen Anspruch, weil ihre Wohnkosten schon anders abgedeckt sind. Studierende bekommen es meist nur, wenn ihnen BAföG verweigert wurde. Ende 2024 haben rund 1,2 Millionen Haushalte Wohngeld bezogen, viele davon Rentnerinnen und Rentner.
Und wie beantragt man das praktisch?
Bei der örtlichen Wohngeldbehörde. Und man kann den Antrag erstmal formlos stellen, um sich den Zeitpunkt zu sichern, während man die Unterlagen zusammenstellt.
Gibt es da nicht gerade Diskussionen über Kürzungen?
Ja, genau das ist der aktuelle Haken. Im Rahmen von Sparmaßnahmen wird über eine Kürzung des Wohngeldbudgets um bis zu 40% diskutiert. Das ist noch nicht beschlossen. Aber wer Anspruch haben könnte, sollte das im Blick behalten und sich nicht von der Diskussion abschrecken lassen, den Antrag überhaupt zu stellen.
Also lieber jetzt informieren, statt zu warten, bis vielleicht alles anders ist.
Genau, das ist eine gute Zusammenfassung. Dann fassen wir die Folge nochmal kurz zusammen. Bei ETFs lohnt der Blick auf die steuerlichen Details des eigenen Fonds. Bei Kürzungen in der Krankenversicherung warnen Forscher vor Verschiebungseffekten in andere Sozialversicherungen. Beim Festgeld hilft der Sparerpauschbetrag, aber Fristen und ausländische Banken erfordern Aufmerksamkeit. Und beim Wohngeld gilt: Anspruch prüfen und Antrag stellen, auch wenn über Kürzungen diskutiert wird.
Danke, Martin. Das war wieder viel Stoff, aber gut verständlich. Bis zur nächsten Folge von Geld und Alltag.